Ich begrüße euch zur zweiten Folge der Computerspielenacht, dem Game-Podcast der HTWK Leipzig. Ich bin Amelie Feike und heute reden wir mal über Sport. Aber keine Angst, es geht jetzt nicht um Stabhochsprung oder Ausdauerlaufen oder Stufenbahn. Da war ich selber nie gut drin. Es geht um einen Sport, für den man vor allem strategisches Denken, Ausdauer, schnelle Reflexe und die passende Ausrüstung braucht. Und zwar E-Sport, denn Leipzig hat einen eigenen E-Sport-Verein und der ist auch jedes Jahr auf der langen Nacht der Computerspiele anzutreffen. Und vom Leipzig E-Sports-Verein steht jetzt auch Vorstandsvorsitzender Patrick Dreißig neben mir im Studio. Zusammen reden wir in dieser Folge über seinen Verein und die Faszination E-Sport. Hallo Patrick, ich freue mich, dich hier im Studio neben mir begrüßen zu dürfen.
Hallo und danke für die Einladung.
Zuallererst, ehe wir tiefer in die Materie einsteigen, kannst du für unsere Hörer, die bis jetzt keine genaue Vorstellung von E-Sport haben, nochmal kurz erklären, worum es sich dabei handelt?
Ja, also E-Sport ist prinzipiell einfach wettbewerbsmäßiges Computerspielen. Wenn man damit noch keine Berührungspunkte hat und das gerne mit Sachen vergleichen möchte, die man kennt, sage ich immer, das ist wie Schach in Tischtennisgeschwindigkeit. Also es geht darum, dass man Denkleistung erbringt, strategisches Denken, aber das Ganze meistens viel, viel schneller macht, weil die meisten E-Sport-Titel auch in Echtzeit ablaufen. Es gibt aber auch rundenbasierte Titel, wo es ein bisschen langsamer abläuft, aber dann umso mehr Denkleistung erfordert wird.
Vor allem in den asiatischen Ländern wie Südkorea oder Taiwan handelt es sich dabei ja um einen sehr populären Sport. E-Sportler werden dort ja fast wie Rockstars gefeiert und die Wettkämpfe finden in riesigen Stadien statt. Wenn man dagegen Deutschland betrachtet, sieht das Ganze ja anders aus. Auch wenn der E-Sport hier eine schnell wachsende Fangemeinde hat, wird ja immer noch stark diskutiert, ob es sich dabei um einen anerkannten Sport handeln sollte oder nicht. Wie stehst du denn dazu oder euer Verein zu dieser Debatte?
Ja, jeder hat ja letztendlich seine eigene Meinung dazu. Ich sage jetzt mal eher, was ich davon halte. Also für mich geht es beim E-Sport ganz ähnlich wie beim Fußball, was ich auch spiele jedes Wochenende, sehr ähnlich zu. Also beim Fußball treffen wir uns vor dem Spiel, dann gibt es ein Warm-up, dann gibt es eine Taktikbesprechung, dann geht das Spiel los, dann gibt es eine Pause und dann geht's weiter. Und beim E-Sport, beispielsweise bei unserem Turnier letztes Wochenende, bin ich genauso angekommen, habe genauso meinen Warm-up gemacht. Da war es natürlich dadurch gekennzeichnet, dass ich Maus und Tastatur erstmal einrichten musste und mich langsam warm spiele und an die Umgebung gewöhne. Dann habe ich genauso mich mit meinen Freunden nochmal taktikmäßig besprochen und dann ging das Spiel los und zwischen den Spielen gab es eine Auswertung. Also da gibt es schon viele Parallelen. Natürlich ist das Ganze körperlich nicht ganz so anstrengend wie klassischer Sport, wobei es da natürlich auch darauf ankommt, welchen Sport man da zum Vergleich hinzuzieht. Beispielsweise Pistolenschießen habe ich zwar noch nicht gemacht, aber stelle ich mir nicht ganz so anstrengend vor.
Das stimmt. Aber auf jeden Fall, diese Debatte gibt es ja. Was würde sich denn ändern, wenn es anerkannt werden würde? Welche Vorteile hätte es denn für euch? Okay, also geht es dann vor allem um steuerliche Vorteile?
Ja, steuerliche und einfach so Geldvorteile. Also man kann sich zum Beispiel auch fördern lassen. Wir haben jetzt einen Antrag gestellt beim Jugendfonds Leipzig, den können wir nicht stellen, wenn wir nicht gemeinnützig sind. Dann haben wir keine Chance, gefördert zu werden. Jetzt, um wieder beim Vergleich zum Sport zu sein, Fußballvereine kriegen Sportstättenförderung, kriegen Trainerpauschalen, das kriegen wir alles nicht. Bei uns ist es so, dass wir unser ganzes Geld, was wir durch unsere Mitglieder einnehmen und was im Moment auch unsere Haupteinnahmequelle ist, direkt wieder in unsere Miete für unser Vereinsheim investieren müssen. Und das lähmt natürlich so einen Verein und das macht alles auch ein bisschen schwieriger, weil egal wie gerne man das macht als Ehrenamtler, man will natürlich auch irgendwie, naja, man muss ja vorankommen, man muss ja trotzdem sein Geld verdienen und deswegen würde ich zum Beispiel liebend gern unseren Trainern, die verschiedene Teams trainieren, auch irgendwie eine Pauschale zahlen können, aber das können wir uns im Moment leider einfach nicht leisten. Und da ist dieses ganze Thema Gemeinnützigkeit und Sport schon sehr wichtig.
Wir sind ja jetzt schon an einem Punkt, wo der Verein Schalke, der bei uns vor allem für Fußball steht, auch sein eigenes E-Sport-Team hat. Was vermutest du, wie sich diese Szene in 5 Jahren in Deutschland entwickelt haben wird?
Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. E-Sport ist ein aufstrebendes Thema, gerade in diesem Jahr auch wieder ganz stark in den Medien, auch in den deutschen. Ich denke schon, dass die klassischen Fußballvereine da auch immer weiter einsteigen. Also letztes Jahr hatte ich noch mit einem Vertreter vom Sponsoring von Mainz 05 gesprochen, der sagte, E-Sport, das ist erstmal nichts für uns, das lassen wir erstmal. Und vor 4 Wochen ungefähr habe ich gelesen, Mainz hat jetzt auch einen FIFA-Spieler. Das ist so der einfachste Einstieg. Ist, denke ich, eine geringe Kostenausgabe für so einen Fußballverein, gerade FIFA. Schalke geht da jetzt schon ein bisschen anderen Weg mit seinem League of Legends Team, was auch in der LCS spielt. Also das ist schon ein größerer Ansatz. Und ich kann mir vorstellen, dass das im dass klassische Vereine weiter in den E-Sport einsteigen. Ich denke aber auch, dass es daneben weiterhin professionelle E-Sport, reine E-Sport-Vereine geben wird.
Meinst du, dass es auch vorstellbar wäre, dass wir wie in Korea oder Taiwan, dass bei uns die E-Sportler auch irgendwann wie Rockstars gefeiert werden?
Naja, also ich bewege mich ja in dieser E-Sport-Szene und ich kann sagen, teilweise werden sie das schon. Also wenn man mal zu so einem E-Sport-Turnier fährt und sieht, wie die Zuschauer ausrasten, wie man irgendwie abklatschen will mit den Spielern, dann ist das schon relativ groß. Es ist aber noch deutlich angenehmer und deutlich näher als zum Beispiel zum Fußball, weil ich konnte schon viele E-Sportler selbst treffen, die also auch wirklich top-notch sind, also die wirklich ganz oben stehen und Millionen verdient haben, konnte mit denen reden, konnte mir ihre Unterschrift holen, konnte sie anfassen. Das würde mir bei einem Fußballer wie, was weiß ich, Cristiano Ronaldo oder auch eine Stufe darunter, würde mir einfach nicht passieren. Also das könnte ich nicht schaffen. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt so ein großer Personenkult darum in Deutschland werden gibt, weil die Deutschen sind ja eigentlich auch nicht so unbedingt anfällig für sowas, würde ich sagen. Man ist ja eher zurückhaltend. Deswegen erwarte ich nicht, dass es genauso wird wie in Korea, wo ja teilweise die Stars mit den Flugzeugen eingeflogen werden und eine riesige Videoshow darum kommt. Aber einen gewissen Status wird der E-Sport auch hier haben.
Jetzt hast du es ja gerade auch schon erwähnt, dass E-Sportler auch schon hierzulande teilweise viel Geld verdienen. Und vielleicht ist dadurch jetzt bei dem einen oder anderen Hörer von uns das Interesse geweckt worden, sich vielleicht selbst mal an den E-Sport ranzuwagen. Was würdest du denn jemandem für Tipps geben, der jetzt gerade anfangen möchte? Welches Spiel eignet sich denn vielleicht besonders gut und was sind so die technischen Voraussetzungen?
Also ein Spiel kann ich da natürlich nicht empfehlen, weil das hängt ganz davon ab, was man selbst mag, was einem liegt. Beispielsweise es gibt Teamspiele und es gibt Singleplayer-Spiele und dann ist eben die Frage eher, bin ich jemand, der gerne im Team spielt oder bin ich jemand, der gerne lieber allein spielen würde? Also Tennis oder Fußball als Vergleich. Technische Voraussetzungen sind auch je nach Spiel unterschiedlich. Mittlerweile braucht man nicht irgendwelche krassen Gaming-Maschinen dafür. Die Rechner sind eigentlich, die Durchschnittsrechner würde ich sagen, sind eigentlich total geeignet für jede Art von E-Sport-Titel. Es gibt natürlich immer ein paar Ausnahmen. Was ich den Leuten natürlich raten würde, ein bisschen auch eigennützig, kommt bei uns vorbei. Wir haben die Technik, wir haben die Spiele, ihr könnt es mal probieren. Wir können euch was beibringen, wir haben Trainer, wir können euch was zeigen und wenn ihr Spaß daran habt, na dann umso besser, dann seid ihr bei uns gut aufgehoben.
Jetzt haben wir ja schon allgemein ein bisschen über E-Sport und schon leicht über euren Verein geredet. Was macht denn für dich selber so die Faszination am E-Sport aus?
Schwierig jetzt schnell und kurz zusammenzufassen. Also ein wichtiger Aspekt für mich ist zum Beispiel, dass ich mich ganz einfach wirklich abends, meine Zeit zum Spielen ist meistens mittlerweile so zwischen 22 und 0 Uhr, weil davor hat man auch andere Sachen zu tun wie Arbeit, aber da kann ich mich halt an meinen Rechner setzen, drücke auf einen Knopf und starte dann in einen weltweiten Vergleich mit allen Spielern, die ungefähr mein Level haben und kann einfach losspielen. Also das ist schon was Tolles, dass das einfach so relativ leicht geht und auch so einen internationalen Charakter hat. Andererseits ist dieser Teamgedanke da natürlich auch wichtig. Also ich kann auch relativ leicht mit Leuten spielen, die in England wohnen, die in Frankreich wohnen, die in Israel wohnen. Also wir hatten sogar schon israelische Vereinsmitglieder zeitweise. Das fand ich schon ganz witzig. Ja, das ist auf jeden Fall was Besonderes. Und dieser Zugang ist halt generell sehr niedrigschwellig. Also man muss nicht besonders groß sein. Wie wenn man Basketballer werden will, sollte man besonders groß sein zum Beispiel. Oder ja, also da gibt es halt einfach einfache Möglichkeiten, dem E-Sport zu frönen, sage ich mal.
Wie bist du selber denn so in die E-Sport-Szene reingekommen?
Die Frage habe ich mir vor nicht allzu langer Zeit auch selbst gestellt. Es ist gar nicht so einfach, mir das wieder zu überlegen. Also ich war schon immer so, wenn ich Computerspiele gespielt habe, dass ich gerne Echtzeitstrategiespiele gespielt habe. Und damals waren das eben StarCraft 1, StarCraft Brood War und Command & Conquer. Und als dann der große Nachfolger von StarCraft 1 Brood War, was so das E-Sport-Spiel, das die Mutter des E-Sports quasi ist, angekündigt wurde, habe ich natürlich gesagt, das kaufe ich mir unbedingt. Und dann habe ich mir das gekauft und dann habe ich die Kampagne gespielt. Und irgendwann habe ich dann angefangen, auch online diese Streams zu gucken von irgendwelchen Profis und habe dabei ganz viel gelernt. Habe mich dann relativ schnell in die Ladder, heißt das, also in die Rangliste online gestürzt und da angefangen, mich auch mit anderen zu messen und hatte dabei einfach riesen Spaß. Und dann kam so der Moment, dass man auch so ein bisschen Stars kennengelernt hat online. Also da habe ich zum Beispiel den Leipziger StarCraft-Profi TLO gesehen, habe dem öfter mal zugeschaut und irgendwann hat er dann gesagt, ich mache ein Meet and Greet in Leipzig, ihr könnt alle mal vorbeikommen. Und das war so ein bisschen der Auftakt auch zu unserem Verein. Und da habe ich dann andere Leute kennengelernt, die Begeisterung auch teilen. Und umso mehr bin ich in diese Szene reingerutscht und umso mehr Spaß hatte ich auch daran.
Wie lange besteht euer Verein schon und wie viele Mitglieder habt ihr so ungefähr?
Also gegründet haben wir den Verein 2016 und wir haben jetzt aktuell ungefähr 140 Mitglieder. Aber schon Ende 2011 beziehungsweise 2012 war eben dieses besagte Meet and Greet und dann hat sich angefangen, dieser Verein erstmal als Community zu gründen. Also wir haben dann gemeinsam angefangen zu trainieren, zu spielen. Wir haben dann angefangen, gemeinsam Profiturniere zu schauen, erstmal bei jemandem zu Hause und dann hat sich das eben immer weiterentwickelt, weil, naja, von diesem einen Spiel StarCraft ging es dann ganz schnell auf andere Spiele, weil natürlich Leute, die E-Sport verfolgen, oft auch eine Affinität zu Computerspielen haben und dann auch zu anderen Spielen.
Wie sieht denn bei euch das Vereinsleben aus? Welche Games spielt ihr denn und nehmt ihr auch an Turnieren teil?
Wir spielen quasi alle E-Sport-Titel, könnte man sagen. Seien es die normaleren oder bekannteren wie League of Legends oder Counter-Strike Go. Aber wir haben auch Pokémon, wir haben Hearthstone und StarCraft und Rainbow Six, alles Mögliche. Also es ist wirklich, ich möchte jetzt niemanden aus Versehen vergessen, aber wir haben wirklich quasi jeden E-Sport-Titel bei uns vertreten. Wir nehmen auch an Turnieren teil in verschiedenen Ligen. Man muss natürlich sagen, beim E-Sport ist es nicht so einfach wie jetzt beim Fußball, wo man sagt, ich fange in der Kreisklasse an und irgendwann spiele ich in der Bundesliga. Das gibt es beim E-Sport nicht. Es gibt immer so verschiedene Anbieter von Ligen und das ist manchmal gar nicht so einfach, die zu finden. Gerade auf einem breiten Sport-Amateurniveau, da gibt es eben nicht so viel. Und Profis sind wir nicht. Also wir sagen auch ganz klar, wir sind ein Breitensportverein und bei uns kann jeder mitmachen.
Du hattest es ja auch schon erwähnt, ihr hattet letztes Wochenende ein Turnier, was ihr, glaube ich, auch selber ausgerichtet hattet, das den Community Cup. Kannst du mir darüber noch mehr erzählen?
Ja, das ist quasi eins unserer Hauptangebote schon seit jeher. Also das war jetzt der siebte StarCraft 2 Community Cup. Angefangen hat das, dass wir uns gesagt haben, bei diesem Training damals eben Ende 2011, 2012, na lasst uns doch mal ein Turnier machen, dann können wir uns mal messen, dann machen wir ein paar schöne Urkunden. Und haben wir einfach auch mal diese Erfahrung, nicht zu Hause zu spielen. Also das ist was ganz Komisches, weil man das sonst macht, weil man das ja sonst immer macht. Man spielt immer zu Hause. Und seitdem machen wir das jährlich. Und es ist eigentlich immer wieder ganz schön, dass eben auch diese Amateure es schaffen, mal in dieses Gefühl zu kommen, offline seinem Gegner gegenüber zu sitzen. Also was ich immer ganz witzig finde ist, am Anfang kam ich da an, habe mich hingesetzt und merkte, irgendwas ist komisch. Also ich habe alle Turniere mitgespielt selbst und habe dann festgestellt, naja, wenn ich zu Hause bin, habe ich immer Hausschuhe an. Wenn ich aber auf einmal woanders war, hatte ich dann Turnschuhe an und das war ein ganz anderes Gefühl. Deswegen habe ich mir jetzt auch immer selbst Hausschuhe mitgebracht.
Das ist natürlich wichtig, da mal seinen Gewohnheiten zu bleiben, damit man nicht aus der Fassung kommt.
Ja, und vielleicht noch als ergänzend zu dem Turnier, da kommen Leute aus ganz Deutschland mittlerweile. Also es ist wirklich, wir haben eine Online-Phase und dann ein Offline-Turnier. Dieses Jahr kamen ganz viele Vertreter aus Berlin, das ist jetzt nicht so weit, aber es kommen halt auch welche aus Bayern und so weiter. Und um da mitzuspielen, obwohl es eigentlich um nichts geht, also wir haben als Preise Pokale, die sind sehr schön, aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie reich davon wird. Und das ist einfach ein sehr schönes Gefühl, wenn diese Leute aus ganz Deutschland über die Begeisterung E-Sport, StarCraft 2 in dem Fall, zusammenkommen und wir haben wirklich sehr viel Spaß gehabt.
Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück dafür. Nun ist es ja so, dass Trends immer schwanken und das betrifft ja auch Computerspiele. Und in dem einen Monat ist vielleicht League of Legends beliebter und im nächsten StarCraft. Inwieweit wirkt sich das denn auf euren Verein aus?
Das ist natürlich auch interessant für uns, weil ja mit aufkommenden Spielen ist dann immer die Frage, ob wir neue Mitglieder in dem Bereich haben. Dann gibt es mal Leute, die schreiben uns an und sagen, hier, ich bin der total gute Fortnite-Spieler, kann ich mich nicht euch anschließen? Und dann sagen wir meistens, ja, sehr gerne, aber wir haben jetzt noch niemanden. Und dann ist es schwierig, diesen Anfang zu finden, dass wirklich jemand sagt, ich kümmere mich jetzt um diese Abteilung und um dieses Spiel. Es gibt natürlich etablierte Spiele wie Dota, wie League of Legends, die einfach schon länger da sind und die werden auch noch länger bleiben. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Aber gerade bei den neuen Sachen ist es immer natürlich auch so eine Sache. Wir wollen ja auch neue Mitglieder und wie gewinnt man die am besten? Beispiel wäre FIFA. Es gibt immer mal wieder Leute, die sagen, hier, ich spiele FIFA, kann ich nicht bei euch mitmachen? Und dann sagen wir ja. Aber wir haben eben im Moment noch keinen festen Stamm, der oft oder regelmäßig FIFA spielt.
Wenn ich jetzt beschließen würde, dass ich gerne bei euch Mitglied werden möchte, welche Voraussetzungen sollte ich denn am besten mitbringen und in welchen Bereichen kann ich mich denn in euren Verein damit einbringen?
In unserem Verein kann man sich sehr vielseitig einbringen. Also man kann zum Beispiel Events organisieren, man kann Social Media betreuen, man kann in Teams spielen, man kann Turniere organisieren. Also es gibt ganz vielfältige Möglichkeiten. Es gibt auch einen großen Bereich, der jetzt nicht unbedingt direkt E-Sport ist, sondern wirklich so also Gaming allgemein oder wie wir auch sagen Nerdkultur. Also wir machen auch ganz einfache Tabletop-Abende oder Rollenspiele, solch was in der Art. Da kann man viel machen. Ich würde jedem empfehlen, der Bock hat oder der darüber nachdenkt, bei uns Mitglied zu werden, einfach mal zu unserem Stammtisch zu kommen. Der ist oft, also immer freitags im Stück, also nicht jeden Freitag, einmal im Monat. Genaue Termine findet man da auch auf unserer Website und dann einfach mal vorbeikommen und die Leute kennenlernen. Es gibt keine Mindestvoraussetzung. Jeder, der irgendwie Interesse an Gaming oder E-Sport hat, ist bei uns willkommen.
Ihr verbringt ja jetzt durchaus viel Zeit vor den Rechnern. Wie schützt ihr euch denn selber vor der Suchtgefahr und wo ist denn für euch so die Linie zwischen intensivem Training und Sucht?
Der beste Schutz vor Sucht, würde ich sagen, ist tatsächlich dieses Vereinsleben, weil der soziale Charakter einfach sehr, sehr stark ist in einem Verein. Man hat eben ganz viele Sachen, die drumherum sind. Das Team, das trainiert nicht nur, das trifft sich eben auch mal zu einem Stammtisch oder wir gehen mal grillen oder wir machen solche andere Dinge. Es hilft jetzt nicht, den erhobenen Zeigefinger zu heben. Natürlich machen wir auch sowas wie Sportangebote. Also wir haben Sportstudenten bei uns. Wir haben so kleine Zettel, die wir auslegen, wo man nochmal so Entspannungsübungen für zwischendurch zwischen den Spielen hat. Wichtig ist natürlich da auch immer Sitzhaltung und so weiter. Aber die Suchtgefahr spielt bei uns eigentlich überhaupt keine Rolle, weil je mehr man aktiv in einem Verein wird, desto weniger spielt man tatsächlich auch, weil man einfach auch andere Dinge zu tun hat und Lust auf andere Dinge hat.
Du hast ja vorhin auch mit erzählt, dass ihr ein Jugendhilfeverein seid. Was genau macht ihr denn da alles?
Also wir machen ganz viele verschiedene Dinge. Eins ist natürlich unsere Teams, unsere Trainings, unsere Turniere, dieser ganze E-Sport-Charakter. Wir machen eben auch Bildungsarbeit, wir gehen in Schulen, machen Aufklärungsarbeit, wir bieten Workshops an. Wir veranstalten Public Viewing Events, wo wir gemeinsam große Turniere schauen und wo wir dann eben auch alles drumherum beleuchten. Und zu guter Letzt machen wir soziale Events, würde ich jetzt sagen, wie die erwähnten Stammtische, unser Vereinsheim-Treff jeden Mittwoch bei uns im Vereinsheim im Zentrum Ost. Ja, also sehr breit gefächerndes Angebot, wo sich auch jeder gern beteiligen kann.
Was kann man sich denn genau unter Aufklärungsarbeit bei euch vorstellen? Worüber klärt ihr denn auf?
Meistens ist es so, dass jemand anruft und sagt, hier, meine Schüler, die würden gern was über E-Sport machen und ich als Lehrerin, ich habe ja gar keine Ahnung davor oder ich als Lehrer. Und dann kommen wir eben vorbei und sagen so ein bisschen, was ist E-Sport überhaupt? Welche Chancen gibt es da? Welche beruflichen Möglichkeiten? Welche Risiken? Und machen das immer ganz erfahrbar eigentlich. Also beispielsweise ist auch ein ehemaliger deutscher Tetris-Meister bei uns im Verein. Das kommt immer ganz gut an, um mal diesen Einstieg zu haben.
Es gibt ja schon seit vielen Jahren das Vorurteil, dass Computerspiele zu einer erhöhten Aggressivität und Gewaltbereitschaft führen würden. Wie ist denn das Feedback von außen, wenn man E-Sport betreibt?
Ja, die meisten sind erstmal verwundert und wissen noch nicht, was es ist. Also gibt es immer noch viele, gerade so ältere, wenn man so Infoveranstaltungen macht. Da kommen ja auch mal Lehrer und so weiter. Die Lehrerin, die uns letztens angerufen hat und gefragt hat, ob wir mal bei ihr vorbeikommen können, hat man auch gemerkt, sie hat keine Ahnung wirklich. Aber letztendlich sind die schon alle ganz interessiert und sagen, aha, was macht ihr da? Das ist ja sehr cool. Und je mehr man dann schafft zu erzählen, desto aufgeschlossener sind sie auch dafür, weil eben dann dieses Thema drumherum auch eine große Rolle spielt. Ja.
Was in dem Zusammenhang auch oft diskutiert wird, sind im Allgemeinen die Gewalt- und Erotikdarstellungen in Spielen. Da ist ja auch immer die Frage, wie man Jugendliche vor negativen Einflüssen schützt. Wie sieht denn das bei euch im Verein mit dem Jugendschutz aus?
Wir haben da ganz klar, wir haben deshalb auch einen Jugendschutzbeauftragten in unserer Satzung mittlerweile festgeschrieben, weil wir sagen natürlich, wir wollen uns auf jeden Fall an USK-Vorgaben halten, das finden wir wichtig. Und deswegen achten wir da auch ganz genau darauf, welcher Jugendlicher in welchem Alter welche Spiele spielen und auch sehen darf. Zweifelsfall sprechen wir auch nochmal mit den Eltern. Also das halten wir schon eindeutig ein. Auch wenn ich jetzt persönlich, gestern habe ich glaube ich sogar davon gelesen, da ging es um das Thema Gewalt. Und dieses alte Vorurteil, wenn ich Computerspiele spiele, werde ich aggressiv. Das ist wissenschaftlich überhaupt nicht belegt. Und von daher braucht man da sich keine Sorgen machen. Es geht halt deswegen auch darum, dass wir als E-Sport-Verein über solche Dinge aufklären.
Kommen wir zur letzten Frage. Ihr seid ja auch auf der langen Nacht der Computerspiele mit vertreten. Was erwartet denn unsere Besucher, wenn sie zu eurem Stand kommen?
Das ist jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich, aber auch relativ gleich. Also wir machen immer irgendwelche Turniere in irgendeiner Art und Weise. Wir stellen unseren Verein vor. Ihr könnt uns kennenlernen, ihr könnt mal mit uns reden, ihr könnt Spiele verfolgen. Wir casten live und stellen euch was vor. Und wir bringen auch Sachen mit, die einsteigerfreundlich sind. Zum Beispiel Rocket League kann man ganz leicht spielen.
Also, liebe Hörer, es lohnt sich auf jeden Fall, bei der 13. langen Nacht der Computerspiele bei dem Leipzig E-Sports Verein vorbeizuschauen und sich vielleicht auch selbst mal an League of Legends oder Rocket League zu versuchen. Nochmal zur Erinnerung, die nächste lange Nacht der Computerspiele findet am 11. Mai 2019 statt. Vielen Dank, Patrick, dass du heute hier warst und für das wirklich spannende Gespräch. Wir sehen uns auf jeden Fall an eurem Stand auf der nächsten langen Nacht der Computerspiele wieder. Und wenn ihr, liebe Hörer, jetzt nicht bis dahin warten wollt, dann schaut doch mal auf der Webseite des Leipzig E-Sport Verein vorbei. Die findet ihr einfach unter www.leipzigesport.de. Da gibt es noch mehr Infos zum Verein. Das war die zweite Folge der Computerspielnacht mit Patrick 30 vom Leipzig E-Sport Verein und wir hören uns dann wieder im neuen Jahr. Ab dem 3. Januar könnt ihr dann die dritte Folge hier auf unserer Webseite oder bei Campus Records anhören. Bis dahin, macht's gut!